SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Martha und Heinrich leben fast 40 Jahre zusammen in einem kleinen Haus auf dem Dorf. Als Heinrich krank wird, kümmert sich mehr und mehr seine Buchhändlerin um die beiden alten Menschen. Und als Heinrich stirbt, erbt sie das Haus und kümmert sich um Martha, wie sie es Heinrich versprochen hat. Denn Martha hat Demenz. Die Buchhändlerin heißt Martina Bergmann. Mein Leben mit Martha heißt ihr Roman, in dem sie diese Geschichte erzählt. Und heute Abend ist sie mein Gast. Schönen guten Abend, Frau Bergmann.
Hallo, danke für die Einladung.
Mein Leben mit Martha ist ein Roman. Kein Sachbuch, keine Biografie, sondern ein Roman. Wie viel von der Geschichte ist fiktional, wie viel Ihre eigene wahre Geschichte?
Die guten Figuren gibt es so, wie ich sie schildere. Die Handlung ist ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst. Einige tatsächliche Personen tauchen nicht auf. Anderen fiktiven Charakteren habe ich Tätigkeiten und Redensweisen in die Schuhe geschoben, die ich nicht bei denen lassen mochte, die das wirklich waren, weil das auch nicht ging aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen.
Warum haben Sie sich dazu entschieden, die Geschichte als Roman aufzuschreiben und nicht als Tatsachenbericht?
Weil ich Lust dazu hatte.
Also auch frei zu erzählen.
Also ich hatte einen Freifahrtschein der Verlegerin, die mir gesagt hat, schreib doch bitte mal ein Buch, ich gebe dir einen Vertrag. Habe ich gesagt, worüber? Und sie gesagt, das ist ganz egal, schreib ein Buch. Und da hat sie mich an einem Zeitpunkt erwischt, als ich wirklich sehr zerschlissen war von vielem, was da im Hintergrund passiert war und ein ungeheures Bedürfnis hatte, wieder was zu tun, was mit mir und meinem Beruf zu tun hat. Und dann kommt jemand und sagt, schreib ein Buch. Sie sagt, oh ja, ich möchte ein schönes Buch schreiben. So, mich so viel geärgert, ich möchte jetzt echt ein schönes Buch schreiben. Sie gesagt, worüber? Ich sagte, ja, eigentlich möchte ich schon den Roman von Martha schreiben. Und dann hat sie gesagt, oh, wer ist das denn, Martha? Also die wusste wohl, dass es da im Hintergrund diese ganzen Konflikte gab, aber ich kannte sie aus beruflichen Zusammenhängen und normalerweise trenne ich das. Also das, wo ich zu Hause bin und das, was ich arbeite und schreibe. Und dann hat sie mich so ein bisschen erwischt, weil ich mit Heinrich schon lange, bevor er überhaupt nur krank wurde, also in unseren gemeinsamen besten Zeiten immer mal geredet hatte, über die Martha, über das Leben, das wir führten. Und ich habe gesagt, du, eines Tages möchte ich den Roman von Martha schreiben.
Und das haben Sie dann gemacht?
Habe ich gemacht, ja.
Und es ist tatsächlich ein schönes Buch geworden. Ein wunderschönes Buch über das würdevolle Altwerden. Und darüber sprechen wir heute Abend. Zwei Frauen leben gemeinsam in einem alten kleinen Haus auf dem Dorf. Die eine ist über 80 und dement. Die andere kümmert sich um die Ältere, ohne dass die beiden verwandt wären. Martina Bergmann erzählt ihre eigene Geschichte im Roman Mein Leben mit Martha. Wie es dazu gekommen ist, dass Sie mit Martha in einem Haus leben, Frau Bergmann, ist ziemlich ungewöhnlich. Am Anfang waren Sie ja nur, in Anführungsstrichen, die Buchhändlerin von Heinrich, dem Lebensgefährten von Martha. Wie ist daraus eine Freundschaft entstanden?
Schnell. Der kam als Kunde und der fiel mir auf. Also ich bin in einer ganz kleinen Stadt, in der es gar nicht so viel Einzelhandel gibt. Und tue dann da etwas, was auch in Städten mit mehr Einzelhandel heute ungewöhnlich ist. Ich habe eine sehr individuelle Buchhandlung, die mal mehr und mal weniger gut läuft. Inzwischen läuft sie eigentlich mehrheitlich gut, aber als ich den Heinrich traf, war das nicht immer so. Und dann saß ich im Sommer oft da rum und wartete auf Kunden, auf Geld, auf einen Auftrag und hatte einfach relativ viel Zeit, mich zu unterhalten. Tat und tut das auch immer gern. Und beim Heinrich fiel mir zügig auf, dass es da so eine Unwucht gab. Also der war ganz ungepflegt, der roch. Mhm. Hatte aber ganz interessante Sachen zu reden. Kam dann auch erst einmal in der Woche, dann kam der irgendwann zweimal in der Woche. Dann hat er irgendwann mal gefragt, ob er auch mal meine Telefonnummer haben könnte. Das fand ich ganz nett. Die steht doch im Telefonbuch. Dann hat er gesagt, ja, das hat die Martha aber verklüngelt.
Und da haben Sie auch schon direkt Martha mit kennengelernt.
Genau. Und dann rief er auch an. Er hatte eine vierstellige Telefonnummer, die ich zunächst nach seinem Tod übernommen habe. Die ist leider inzwischen, gibt sie nicht mehr. Habe ich sehr bedauert. Und er hatte zwei Telefone. Er hatte eins bei sich im Schlafzimmer und er hatte eins, so einen Hauptanschluss. So eine ganz alte Anlage. Und die Martha telefoniert auch sehr gern. Die schaltete sich manchmal zu.
Ach so, dann war es so ein Dreieckstelefonat.
Ja. Und dann hatte sie eine zweite Funktion, die Wahlwiederholung. Also sie kann irgendwas wählen, aber so, dass eine Telefonnummer immer aus den gleichen Ziffern besteht, das hatte sie damals schon nicht mehr so im Schirm. Aber die eine Taste, wenn man da drauf drückte, dann landete man also immer irgendwo und dann da, wo der Heinrich zuletzt angerufen hatte. Und da ich viel mit ihm sprach, rief sie dann auch immer an. So, guten Tag.
Worum ging es damals in den Gesprächen mit Martha?
Die hat dann erzählt.
Ah, und Sie haben einfach nur zugehört.
Ja, wir haben gesagt, guten Tag, Frau Dr. Geißler. Ich wollte mich mal melden und wollte sagen, ich fahre demnächst, also mit meinem Porsche nach Moskau. So ging das immer los.
Immer? Hm? Immer, mit dem Porsche nach Moskau?
Ja, das hat sie aber bis heute.
Ja.
Und sie hat so eine schöne, tiefe Stimme, bei der man sich ganz viel vorstellen kann. Also ich kannte sie telefonisch fast ein Jahr länger, als dass ich sie auch leibhaftig irgendwie gesehen hätte. Und als ich sie dann das erste Mal sah, dachte ich, was ist das denn? Eine ganz tiefe Stimme, wie so eine, sie in einer Bar stehen würde und jede Nacht da lange trinken und Zigaretten rauchen würde. Und optisch ist sie eigentlich eine sehr schöne, sehr kleine Frau, ganz zart, lange weiße Haare. Und diese Stimme passt so auch, so wie beim Heinrich, wo man so denkt, das ist ja auch wieder ganz interessant. Wie kommt das zueinander?
Sie sind über 40 Jahre auseinander. Was verbindet sie?
Wir sind so zueinander geraten und waren alle drei immer frei genug, das einfach genug sein zu lassen. Mhm. Also uns verbindet eigentlich die Freiheit. Ich hatte zunächst ein sehr langes, dauerndes Gespräch mit Heinrich, weil ich da ein paar Jahre in dem Buchladen herumgewirkt hatte. Und das war auch alles in Ordnung, aber mir fehlte so ein bisschen die Anknüpfung an das, was ich aus Berlin vom Studium kannte, auch aus Münster, wo ich schon mal gelebt hatte. Ich hatte alle meine intellektuellen Gespräche immer nur am Telefon oder in E-Mails im Facebook-Chat. Und dann war da plötzlich jemand, der auch wirklich da war. Da habe ich gemerkt, so ein Gespräch ist auch wirklich nochmal was anderes, wenn einem jemand gegenüber sitzt.
Also es war der intellektuelle Austausch, der die Freundschaft begründet hat.
Genau, und dann merkte ich recht schnell, bei den beiden gibt das praktische Probleme. Also er roch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, der muss das jetzt aushalten. Ich sagte, Heinrich, das geht so nicht. Wenn du so stinkst, kannst du im Sommer nicht hier im Laden sein. Und er gesagt, gut, komm ich zu dir nach Hause, kannst du mich duschen. Das hat er dann alleine gemacht. Und ich merkte dann aber, das Problem war gar nicht eine Schwierigkeit der Scham, sondern sie hatten da, wo sie wohnten zu der Zeit, kein warmes Wasser in der Dusche.
Und das haben sie regeln können als dann schon Freundin?
Er hat eine ganze Zeit lang, hat er sich immer Sonntagnachmittag dann bei mir eingefunden, wo ich wohnte, Mietwohnung. Ist dann mit einem Handtuch ins Badezimmer verschwunden und kam nach einer halben Stunde, also duften, wieder raus. Wir haben dann diese Dusche da auch in dem kleinen Häuschen irgendwann reparieren lassen, aber ich hatte da wirklich was gelernt über, es ist nicht immer so, wie man meint. Also nicht alte Leute waschen sich nicht, weil die das nicht mehr riechen oder so, das ist ganz großer Unsinn, sondern Wärme und Kälte,
ja.
Auch die Sicherheit. Also die sind beide körperlich ganz fit gewesen. Ist die Martha bis heute. Nichtsdestotrotz werden die sehr alten Menschen irgendwann wirklich zerbrechlich. Und die Sicherheit bestand darin, wenn er sich daneben anduschte, dass ich da war. Er hat in der ganzen Zeit nie nach mir rufen müssen, aber ich glaube, der Punkt war, da ist jemand.
Der zur Not hätte helfen
einen Arm,
können.
Einen Arm gibt, ja. Hm.
Heinrich ist irgendwann schwer krank geworden und es ist erstaunlich zu lesen in Ihrem Roman, wie er mit diesem nahenden Tod umgegangen ist. Also ich würde das mal sagen, fatalistisch entspannt.
Ja.
Wie schwer war es für Sie, Ihren Freund zu verlieren?
Ich war als einzige von uns dreien geschockt, dass er Krebs hatte und dass er sterben würde. Also ich wusste wohl, der ist nicht gesund, weil der sehr stark abgenommen hatte und auch ein bisschen bedrückt war und sich zurückzog. Das ging aber über mehrere Monate und ich gedacht, naja, der wird 85 dieses Jahr und wenn er jetzt mal irgendwann, der kann ja auch nicht ewig mit dem Fahrrad 20 Kilometer fahren, ohne zu schwitzen. Und als wir dann beim Arzt saßen und der sagte Krebs und sagte 3 Monate, da habe ich geweint, habe ich sehr geweint, das passiert mir selten. Hab dann, es war Mittwoch vor Fronleichnam und das ist bei uns ein Feiertag und habe dann einfach durchgeheult. Von Mittwochmittag bis Fronleichnamabend. Und dann hat der Heinrich irgendwann gesagt, jetzt ist aber auch gut. So. Und die Martha gesagt, jetzt ist aber auch wirklich gut. Die wusste gar nicht, worum das da ging, aber die hat es dann auch gesagt. Und dann habe ich gemerkt, das ist in Ordnung.
Heinrich hat Ihnen Martha hinterlassen, sagen Sie. Hm. War für Sie immer klar, dass Sie sich nach seinem Tod um Sie kümmern würden?
Ja, ich hatte mit ihm gesprochen, als er noch gesund war, immer mal wieder über die Demenz und hat mal so gesagt, Heinrich, es wäre wirklich ganz gut, du würdest sie überleben. Ich weiß, dass man sowas nicht sagt, aber es wäre gut, du würdest sie überleben, denn sie braucht Schutz. Und da hat er gesagt, ja, das stimmt, aber das wird nicht passieren. Wir waren ganz sicher, die lebt länger als er. Und dann konnte ich mir immer schon so ungefähr überlegen, wissend, wer im Hintergrund war und wer vor allem alles nicht, weil die ja allein waren, da würden nicht viele Leute sein. Er hat dann recht bald nach dieser Krebsdiagnose mich gebeten, sie zu beschützen. Also er hat nicht gesagt, wohne mit ihr zusammen oder ich verlange von dir das oder du erbst nur wenn oder so, sondern er hat gesagt, sie hat es verdient, anständig behandelt zu werden. Und dafür musst du sorgen.
Sie haben das Haus geerbt, in dem Heinrich mit Martha fast 40 Jahre gelebt hat. Wie gut erinnert sie sich an ihn? Halten Sie die Erinnerung aufrecht?
Martha erinnert sich sehr gut an ihn. Ist eine der wenigen Personen aus der Vergangenheit, zu denen sie permanenten Kontakt hat. Also sie hat viele andere Menschen in verschiedenen Phasen ihres Lebens, mit denen sie immer mal im Gespräch steht, die ich aber ja gar nicht kenne. Und von denjenigen Menschen, die wir gemeinsam kennen, ist Heinrich der Einzige, der permanent für sie präsent ist. Allerdings hat sie den nach seinem Tod irgendwann ein Stückchen verschoben. Also wir haben beide getrauert, gut getrauert, schön getrauert, haben geweint zusammen, haben einen Grabstein für ihn ausgesucht, sind dann auch losgegangen in ein neues Leben. Das ging bei mir ein bisschen schneller. Normal ist, ich kannte ihn ja überhaupt nicht so lange und hatte auch gar nicht so eine komplexe Beziehung mit ihm. Und bei ihr gab es dann einen anderen Punkt, wo ich merkte, sie hat ihn jetzt von ganz präsent, hat sie ihn so ein bisschen verschoben zu den anderen Personen, mit denen sie also Zwiesprache hält, für die sie sich interessiert, von denen sie mir Geschichten erzählt. Aber das Alltagsleben, das, was sie jetzt macht, das ist mit mir und meinen Angestellten, meinen Eltern, Geschwistern, unseren Freunden. Da kommt er jetzt nicht mehr drin vor. Also sie hat tatsächlich das auch hingekriegt, nochmal ein neues Leben anzufangen.
Es klappt so gut, Frau Bergmann, schreiben Sie im Roman, weil Sie Respekt voreinander haben. Wie schwer ist das, den zu behalten, wenn der andere Mensch seine Kaffeetassen im Dorf spazieren trägt?
Nicht schwer, weil ich das ja immer wusste. Also ich kenne sie nicht anders. Und das Zweite finde ich auch, das ist jetzt meine persönliche Lebenseinstellung, ich habe immer Respekt vor Menschen. Und ob wenn die beschädigt sind, wenn sie sozusagen in irgendeinem Bereich unterhalb der Norm oder seitlich der Norm unterwegs sind, dann gibt mir das ja nicht das Recht, sie respektlos zu behandeln.
Wie äußert sich die Demenz von Martha denn noch? Also das mit den Kaffeetassen schreiben Sie im Buch tatsächlich, dass sie das macht.
Ja, macht sie auch. Die räumt ganz viel. Also erstmal, sie hat kein Kurzzeitgedächtnis, vergisst alles im Augenblick, stellt mir auch häufig Fragen. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker bei den Demenzpatienten. Sagt, ist heute Sonntag? Und sage ich, nö, heute ist Montag. Ist heute Sonntag? Nö, Montag. Und ich habe mir angewöhnt, jede Frage immer wieder so zu beantworten, wie sie stellt, nämlich neu. Also nicht zu sagen, ich habe dir das jetzt schon 7-mal gesagt. Das weiß sie nämlich nicht. Und das kann man, glaube ich, üben. Das kann man einfach sich selbst vergegenwärtigen. Also wenn man mit jemandem spricht, der kein Deutsch kann oder Deutsch erst lernt, erwartet man von dem ja auch nicht, dass der alles sofort versteht. Und so ähnlich ist das mit jemandem, wo der Speicher nicht in Ordnung ist.
Warum ist der Kühlschrank für Sie so wichtig?
Der geht auf, ganz einfach. Der ist ja mit so einem Gummiverschluss und da ist Licht drin. Also der hat wirklich so alles, was so Marthas Leben sehr angenehm macht. Also leicht zu bedienen, schön hell, sehr übersichtlich, dann sind da die einzelnen Fächer. Das ist auch ihr Lieblingsmöbel, da darf ich auch eigentlich nicht dran.
Und da ist ganz viel Pudding drin.
Mhm.
Warum?
Den isst sie selbstständig. Sie ist ja tagsüber immer wieder über Strecken allein und eine der Aufgaben, ich will gar nicht mal sagen Schwierigkeiten, aber eine der Aufgaben, die sie als Angehörige zu bearbeiten haben, besteht darin, dass sie ihrem Familienmitglied genügend Kalorien einfach immer wieder reinschaffen. Die laufen den ganzen Tag rum, die sind immer in Bewegung. Immer ständig fegen, putzen, räumen, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu und verbrauchen dabei Energie, haben aber nicht so eine direkte Umsetzung zu, ich habe jetzt Hunger und jetzt mache ich mir ein Butterbrot. Wenn Martha hungrig ist, dann wird die eher so ein bisschen muffig und nöckelig und fängt dann an, mit ihrer Katze rumzuärgern. Und dann ist es ganz oft so, dass sie wirklich einfach unterzuckert ist.
Und dann einen Pudding braucht.
Genau, und ich habe dann mit ihr rumprobiert. Also ich habe mich informiert und war in so Beratungsstellen. Und dann haben die Leute gesagt, die müssen immer Süßigkeiten hinstellen, Schokolade hinstellen, irgendwas, was sie automatisiert, dass sie isst. Und dann habe ich eine Weile probiert und irgendwann, da lebte der Heinrich noch, da habe ich mal zum Abendbrot so einen Pudding mitgebracht. Ich den lustig fand, so ein Dr. Oetker Pudding, einen gestreiften, und den fand sie toll.
Seitdem gibt es dreimal am Tag Pudding.
Ja.
Bei welcher Gelegenheit sind Sie mal an Ihre Grenzen gekommen?
Eigentlich immer, wenn Dritte beteiligt waren. Mit der Martha und mir war das eigentlich immer in Ordnung, weil wir ehrlich miteinander sind. Die nervt mich manchmal und dann sage ich, ey, du nervst mich jetzt. Und sagte, ja. Nerv ich dich jetzt immer noch? Ja, das ist 30 Sekunden her. Das ist dann auch lustig. Das kann ich leicht lösen, weil ich dann aus dem Raum gehe. Also es gibt immer wieder Situationen, wo sie nicht adäquat reagieren kann, wo ich aber selbst gerade keine Zeit habe oder auch genervt bin. Ich bin ja auch nicht immer in der gleichen Gemütsverfassung. Das kann ich handeln. Es gibt aber dann doch oft oder gab am Anfang, inzwischen habe ich da ein bisschen mehr Erfahrung drin, Situationen, wo Dritte das gar nicht einordnen konnten, wie wir miteinander umgehen, wo Dritte sich auch, wie ich finde, übergriffig verhalten haben. Da schreite ich immer ein. Das scheint nicht üblich zu sein. Scheint auch durchaus in Institutionen ungewöhnlich zu sein, dass ich nicht so sagen, wir Gesunden und die Oma, sondern dass ich mal sage, hier Martha und ich, wir sind die Familie. Und wenn hier mein Familienmitglied irgendwie nicht adäquat behandelt wird, dann werde ich aber giftig.
Sie sind Marthas gesetzliche Betreuerin.
Ja.
War das schwierig, das zu werden, obwohl Sie nicht verwandt sind?
Nein, zu meiner Überraschung nicht. Ich hatte mir das nicht einfach vorgestellt, weil, das ist sehr, sehr, sehr auf dem Land. Ich hatte gedacht, wären wir in Bielefeld oder in Osnabrück oder Köln, kein Problem. Also auf der legalen, auf der gesetzgeberischen Ebene ist es tatsächlich nicht so schwierig. Das ist ein vielschrittiger Prozess, das finde ich auch gut, weil das ja eine sehr erhebliche Entscheidung ist, auch dann doch über den Kopf von jemandem hinweg. Ich glaube nicht, dass sie Martha tatsächlich verstanden hat, worum es da geht. Also sie hat irgendwie begriffen, sie ist ja immer wieder gefragt worden, ob das das Richtige sei, dass da also amtlich gemacht werden sollte, dass sie zu mir gehört, das ja. Aber was das für Konsequenzen hat, das hat sie nicht mehr übersehen. Also meine Befürchtung war, dass einfach diese sehr liberalen Lebensverhältnisse, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, ich habe einen sehr ungewöhnlichen Beruf, ich publiziere viel, ich bin auch nicht unumstritten in dieser Dorföffentlichkeit. Und dann diese Geschichte dazu, die beiden linksliberalen Akademiker, auch nicht verheiratet, dass das irgendwie anecken würde.
Sie sind ja schon zu Lebzeiten von Heinrich mit dem Vorwurf konfrontiert gewesen, Sie würden den Professor ausnehmen wie eine Weihnachtsgans.
Ja.
Zucken Sie da mit den Schultern oder kratzt das doch?
Das Geld betreffend zucke ich mit den Schultern, weil es einfach nicht so war. Die Übergriffe in unser Leben betreffend hat mich das sehr zornig gemacht. Auch gar nicht so sehr für mich, weil ich diese Konfrontation schon einmal durch hatte, gehen Sie, wenn Sie 30 sind, zurück in ein Dorf, sagen, ich mache jetzt einen Buchladen und auch nicht nur irgendeinen, ich mache einen intellektuellen Buchladen, dann kriegen Sie schon einmal das Fegefeuer in Geschwätz. Ich war da erprobt. Der Heinrich war aber ein sehr feiner, sensibler Mann und den hat es unendlich gekränkt. Also da gibt es Leute, da möchte ich jeden Tag hingehen und sagen, schäme dich, schäme dich, schäme dich, verachte dich, nicht für mich, aber was du diesem alten Mann angetan hast, der mich ganz am Ende seines Lebens so gut hinbekommen hat, für seine Frau, die Frau seines Lebens, gut zu sorgen und auch etwas zu schaffen, was ihm und mir gemeinsam gut getan hat, den so darin zu beschädigen, das fand und finde ich abstoßend.
Mein Leben mit Martha ist ein wunderbar witziger, herzerwärmender Roman, aber auch ein flammendes Plädoyer für ein würdevolles Altern, für Respekt zwischen den Generationen, und geschrieben hat ihn mein heutiger Gast Martina Bergmann. Was haben Freunde und Familie eigentlich gesagt, als sie in das Haus von Martha eingezogen sind, um sich um diese Frau mit Demenz zu kümmern?
Nicht so viel.
Die haben das für selbstverständlich genommen. Sie sind wahrscheinlich von gar nichts anderem ausgegangen bei Ihnen.
Haben dazu nicht so ganz viel gesagt, weil ich ihnen gar nicht die Gelegenheit gegeben habe, dazu stark Stellung zu nehmen. Und die sind das auch von mir gewohnt, dass ich meine Lebensentscheidungen treffe und dann auch getroffen habe.
Könnten Sie sich denn eigentlich auch um Ihre eigenen Eltern in dieser Weise kümmern? Im Roman stellen Sie sich an einer Stelle die Frage, aber eine Antwort geben Sie nicht.
Ja, könnte ich.
Weil?
Ich die mag.
Und sie auch respektvoll miteinander umgehen.
Ja. Da wäre eher die technische Frage, meine Eltern sind viel jünger als Heinrich und Martha. Wird zu einem Zeitpunkt X meine Belastbarkeit noch so sein, wie sie heute ist? Und dann habe ich Geschwister, also diese Frage stellt sich gar nicht so absolut wie beim Martha, weil ich drei Geschwister habe, die ja auch noch da sind. Und die auch alle unsere Eltern mögen.
Und man sich das dann aufteilt. Mhm. Sie haben eine Buchhandlung, einen Verlag. Das ist eine Menge Arbeit. Wer kümmert sich um Martha, wenn sie arbeiten und keine Zeit haben?
So ein ambulanter Pflegedienst.
An einer Stelle haben Sie geschrieben, den haben Sie kommen lassen, damit die Nachbarn nicht mehr reden.
Das war auch am Anfang so, ja. Ich habe den Alltag mit Martha am Anfang nach Heinrichs Tod so ein halbes Jahr ungefähr einfach weitergeführt, so wie wir das zu dritt gemacht hatten, also mit den gleichen Abläufen, den gleichen Zeitpunkten zu essen, sich zu waschen, außer Haus zu gehen. Und merkte dann nur irgendwann, das war im Winter, dass ihr das ein bisschen wenig Struktur gab. Also sie war dann einfach tagsüber sehr lange über Strecken allein. Das hat sie emotional nicht gestört. Die kann gut alleine sein. Aber da war zu viel Pause, wo dann doch mal jemand hätte sagen müssen, hier ist der Pudding, hier ist ein Glas Milch. So, musst du mal zur Toilette. Also so ein bisschen zu sagen, guck mal, dieser Zeitpunkt des Tages signalisiert ihr jetzt, wir machen dies und das. Und dann hatten wir aber schon den Pflegedienst, der ins Haus kam, an den sie sich sehr widerstrebend gewöhnt hat. Das musste ich ja auch stark mühsam verkaufen als Schutzmaßnahme gegen Dritte, nicht etwa für sie selbst. Und als sie sich dann daran gewöhnt hatte, war das von da nicht mehr so schwierig zu sagen, hör mal, die helfen jetzt auch mal beim Duschen und dann kommt noch jemand für die Fußpflege. Also ich habe begonnen, so einzelne kleine Aufgaben zu übertragen. Und fand es dann auch für mich genussvoll.
Wie ist das, wenn Sie mal verreisen wollen oder auf eine große Feier möchten? Fühlen Sie sich eigentlich nie eingeschränkt?
Nein. Wenn ich über Nacht weg bin, gibt es eine Nachtbereitschaft. Dann gibt es in dem Haus ein separates Zimmer, wo dann jemand von der Pflege übernachtet. Das ist einfach geregelt. Nein, ich habe mir Einschränkungen formaler Art auferlegt in dem Moment, als ich ein Einzelhandelsgeschäft aufgemacht habe. Das war aber Jahre, bevor ich Heinrich traf.
Mehr als die demente Freundin zu pflegen, ist der Einzelhandel einschränkend.
Ich war an Einschränkungen gewöhnt und dann ist auch die Frage, wie oft gehen Sie mit Mitte, Ende 30, wo alle anderen Leute kleine Kinder haben, wie oft gehen Sie da tatsächlich feiern?
Ja.
Ja, und wenn, dann isst die Oma einfach mal irgendwann abends drei Puddings und dann ist das halt so.
Haben Sie es je bereut, irgendwann mal an einer Stelle, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben?
Nein.
Auch nicht, als die Leute geredet haben?
Nein. Also meine beste Freundin hat gesagt, darfst du es nie zugeben, das ist doch nur eine Herausforderung. Und da das jetzt aber ganz weit weg ist von uns, dieser Radiokanal, kann ich das ja hier mal sagen. Also Stefanie Ludwig, hast recht.
Vielleicht hört sie es ja dort.
Ja, ich schicke das.
Es gibt einige Nachbarn im Roman, beschreiben Sie die, die sehen Martha gerne in einem Heim. Die können nicht sich vorstellen, dass da zwei Frauen mit einem Altersunterschied von über 40 Jahren in einem Haus leben und die eine sich um die andere kümmert. Warum ist das so, dass offenbar viele Menschen das Alter und die Krankheit aus ihrem Umfeld verbannen möchten, also nichts damit zu tun haben möchten, möglichst weit weg in einem Heim verwahrt wissen wollen?
Ich glaube, das ist nicht nur das. Ich glaube, um das freundlichere Argument vorzuziehen, dass es einen großen Gedanken gibt an die Sicherheit. Es könnte ja was passieren. Und wenn so ein betagter Angehöriger in einem Altersheim ist, dann weiß man, da ist ja jemand. Also das klassische Beispiel, fällt die Treppe runter. Würde ich immer sagen, ja, die kann im Altersheim auch die Treppe runtersegeln und dann liegt sie am Ende auch unten auf dem Fußboden und hat die Knochen kaputt. Sie kann das bei uns zu Hause natürlich, kann ihr das passieren und genau deswegen ist es relativ kleinschrittig gefasst, dass wenn ich nicht da bin, immer mal die Pflege kommt oder der Gärtner oder die Fußpflege oder so. Also sollte etwas passieren, wäre sie nicht lange alleine in dieser Situation. Etwas länger als in einem Heim, aber nicht lange.
Also Sie haben das engmaschig organisiert.
Also das ist das eine Argument, das ich gut nachvollziehen kann. Das zweite Argument, weit weg, wenn man das nicht aushält, das weiß ich nicht. Ich glaube, das hat immer viele, viele individuelle Faktoren, angefangen von dem Verhältnis zwischen den Generationen. Nicht alle Familien sind so wie meine, dass es Eltern gibt, die miteinander verheiratet sind. Sämtliche Geschwister sind aus dieser Ehe, alle Geschwister mögen einander, auch diese ganzen Partner dazu sind einander irgendwie gewogen. Das ist ja ungewöhnlich inzwischen. Und ich stelle es mir wirklich sehr schwierig vor, in irgendwie zerklüfteten Patchwork-Verhältnissen diese sensiblen Themen des Alterns, auch der Gebrechlichkeit der Krankheit, miteinander zu beschreiten. Da mag auch eine Institution der bessere Weg sein. Das, was ich vielfach höre, sehe in Medien, vor allem in sozialen Netzwerken, so dieses Abschieben der alten Leute, das entspricht eigentlich nicht meinem Erleben hier bei uns auf dem Land. Also das habe ich viele Menschen kennengelernt, die in ihrer Mitte auch immer, nicht unbedingt mit Blutsverwandten, aber mit nahen Personen Konstellationen haben. Sowas hat aber praktische Grenzen. Mhm. Also Martha hat für eine Frau dieser Generation ungewöhnlich solide Rente. Ich habe eine für alle Frauen aller Generationen ungewöhnlich große Freiheit in meinem persönlichen Leben. Ein Beispiel geben würde ich: in einer Buchhandlung als Angestellte arbeiten, am besten bei einem Filialunternehmen, wo man ja Schichten hat, würde das gar nicht gehen, dass ich immer erreichbar wäre.
Also Sie wohnen ländlich und das ist auf der einen Seite, wenn man das Gerede in einem Dorf sieht, ein Nachteil, aber es ist auch, wenn man den Zusammenhalt sieht, ein Vorteil?
Ja, man muss das, also man kauft das eine mit dem anderen dazu. Das ist ja immer so ein Für und Wider. Ich komme aus solchen Strukturen, ich bin so aufgewachsen. Natürlich bin ich dann wutentbrannt. Mit 18 habe ich mich beworben auf eine Lehrstelle weit weg, bin dann noch weiter weggegangen. Also ich hatte da völlig die Nase von voll. Bin dann aber mit 30 zurückgekehrt, weil ich merkte, das ist in mir drin, diese Provinz. Da komme ich auch nicht von weg.
Für Sie, Frau Bergmann, ist die Demenz kein Grauen. Das haben wir in den vergangenen 40 Minuten gut gehört. Wie sieht das eigentlich Martha? Hat sie Probleme damit, dass ihre Erinnerungen und ihre Fähigkeiten ihr abhanden kommen?
Solange ich sie kenne, nicht mehr. Es muss eine Phase gegeben haben, zu Beginn dieser Demenz, da muss sie sich sehr betroffen haben. Das weiß ich aber nur von Heinrich. Und es liegt weit in der Vergangenheit. Also das war 10 Jahre, bevor ich sie überhaupt kannte. Solange ich sie kenne, hat sie damit einen spielerischen Umgang. Also ich bin überzeugt, anders als einige andere in dem Umfeld, dass sie das weiß, weil sie sich zumindest im Gespräch mit mir unter 4 Augen auch darauf bezieht und sagt, ja, du weißt ja, dass ich mal es vergesse. Und sage, ja, das erzählt mir immer niemand. Nee, unser Geheimnis. Das betrifft sie recht wenig, weil ich habe in meinem ganzen Leben keine andere so selbstbewusste, souveräne Frau kennengelernt. Die hat damit einfach einen wahnsinnig guten Umgang.
Demenz ist ein fortschreitender Verfall der kognitiven Fähigkeiten. Macht Ihnen das Angst?
Nein, ich habe das am Anfang auch gedacht, dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn sie da einen Schock kriegt oder wenn das plötzlich irgendwie abfällt, da gibt es ja alle möglichen Gespenstergeschichten, am besten gibt man das bei Google ein und dann verbrennt man seinen Computer. Ich habe mich dann ein bisschen technischer informiert und konnte irgendwann ausschließen, dass sie unter Alzheimer leidet, an bestimmten Verhaltensweisen, die sie nach wie vor beherrscht, auch an der Fähigkeit, noch etwas zu lernen, sich zu gewöhnen. Und habe dann gemerkt, ich kann diesen Prozess handeln, indem ich ihr Stress vom Halse halte. Also eine möglichst stressfreie, immer gleiche, sehr stark getaktete Lebensumgebung schaffe.
Und die wollen Sie auch bis zum Ende ihr schaffen? Oder gäbe es einen Punkt, wo Sie sagen, jetzt kann ich nicht mehr?
Ich für mich nicht, nein. Bei sowas gibt es dann ja immer medizinische Einschränkungen. Sollte sie wieder alle Prognosen anfangen zu flüchten, dann wäre das sicherlich ein Problem, also spazieren zu gehen und das ist der Klassiker, ich suche meine Mama. Ich habe aber auch gelernt, dass man sehr achtsam sein muss mit diesen Signalen und den falschen Zuschreibungen. Martha ist in den ganzen fast 6 Jahren, in denen ich sie jetzt kenne, genau 2-mal geflüchtet und beide Male zu mir. Da war sie an Orten, wo sie also absolut gar nicht hingehörte, wo sie auch gegen ihren Willen hin mitgenommen worden war. So ganz nette Sachen, Weihnachtsfeier vom Pflegedienst, aber sie wollte nicht. Dann ist sie da einfach abgehauen, hat sich ein Taxi gerufen und tauchte beim Buchladen auf. Und habe ich gedacht, wenn sie das noch hinkriegt, dann ist der Verfall, wann auch immer er, wie auch immer sich gestalten mag, etwas, womit ich einfach umgehen kann.
Wie stellen Sie sich die Zukunft vor mit Martha?
Die bleibt jetzt erstmal so. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass mir das alles organisatorisch nicht gelingen würde. Die beruflichen Anforderungen, die nicht gering sind, die ja auch immer einen bestimmten Erwerbsdruck haben. Also es ist ja nicht so ein Büro, wo ich hingehe und dann kriege ich hinterher ein Gehalt am Ende des Monats. Das zusammenzubringen mit der aufwendigen Betreuung, die ist nicht schwierig, aber die ist aufwendig. Muss viel am Telefon verfügbar sein, muss viel für sie mitdenken, die ganze Lebenslogistik, Mittellogistik, den Haushalt. Das hat sich auf eine sehr schöne Weise gelöst, dieses Problem, als dass ich weiter Bücher schreiben werde. Mhm. Und alle anderen Aufgaben dahinter so ein bisschen zurücktreten, die sind nicht weg, aber die sind dadurch leichter geworden.
Dann sind wir sehr gespannt auf die nächsten Bücher. Mein Leben mit Martha, so heißt der aktuelle Roman von Martina Bergmann, die heute Abend mein Gast war. Vielen Dank für diese wirklich schöne, bewegende Geschichte.
Sehr gerne.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, für die Technik war Andreas Bernhard verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.